Wir starten heute mit einer Reihe und diese Reihe ist überschrieben mit dem Titel Was wirklich zählt. Immer wieder erleben wir in unserem Leben Punkte, Momente, Situationen, in denen es um mehr geht als sonst. Entscheidungen, die wir treffen müssen oder Umstände, die so vieles verändern oder Schicksalsschläge, Leid, Krankheit bei uns selbst oder in unserem direkten Umfeld, Tod, Situationen, die uns und unsere Umwelt komplett herausfordern, vielleicht sogar auf den Kopf stellen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir? Leid und Leiden in unserem Leben. Ich weiß aus dem Gespräch mit vielen Leuten, aus meinem eigenen Erleben, wir gehen unterschiedlich damit um. Je nachdem, was für eine Persönlichkeit wir haben oder sind, Trauer und Zerbruch sind sehr unterschiedlich. Die Leidensfähigkeit von Menschen ist sehr unterschiedlich, weil wir unterschiedlich sind. Wir sind unterschiedlich. Aber was wir ja gemeinsam haben, dass wir Leid in dieser Welt uns begegnet. Sind Dinge, die uns tatsächlich ja immer wieder passieren und wir reagieren unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, wie es dir persönlich geht, woran du denkst, wenn du an Leid oder dein persönliches Leid denkst. Vielleicht erinnerst du dich gerade an eine Situation, in der du dir die Geborgenheit der Gemeinschaft gewünscht hast, als du gelitten hast, aber davon enttäuscht wurdest. Es war einfach keiner da. Oder Momente, in denen du nicht bekommen hast, was du brauchtest, weil ja, du dich danach gesehnt hast, nach Gemeinschaft oder nach Wiederherstellung. Du hast dich danach gesehnt, Trost zu erfahren und Menschen haben sich von dir abgewandt. Oder du hast dir Mitleid gewünscht, nicht im Sinne von, so über den Kopf tätscheln, sondern um ein echtes Mitleiden. Ich habe mir die Frage gestellt, wäre es nicht das Natürlichste auf der Welt, dass wir uns gegenseitig Mitleid schenken, wenn einer leidet? Ja, das Natürlichste auf der Welt, gerade hier in der Kirche. Jemand leidet und wir schenken Mitleid. Paulus drückt es in einem Text, der so direkt im Anschluss an seine Abendmahlseinleitung kommt. Er sagt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle anderen mit. Es ist wie eine der zentralen Beschreibungen für Gemeinde. Ja? Ich weiß gerade aus dem Gespräch mit Menschen, auch von uns hier, dass Menschen, die Leid erleben, auch in der Gemeinde, es eben nicht immer so ist, sondern dass mit dem Leid häufig auch das Alleinsein verbunden ist. Dass da eine große Sprachlosigkeit bei den Menschen um die Leidenden herum ist. Dass eine Abwesenheit ist, dass da vielleicht so eine Sehnsucht nach Teil und Gemeinschaft schon da ist, gar keine Frage, aber die nicht erfüllt wird. Ich möchte mit euch heute darüber sprechen, was wir von Jesus und in Jesus über den Umgang mit Leid lernen können, was wir erfahren können aus seiner Person, wie er es getan hat, was er erlebt hat. Und in der Vorbereitung des Themas wurde mir bewusst, dass die Zeit heute Morgen kaum dazu ausreichen wird, diesem ganzen Thema gerecht zu werden. Es ist vielmehr so wie so ein kleiner Stein. Man wirft ihn ins Wasser und er wird einige Kreise ziehen, aber letztlich werden diese Kreise oder der Impact dessen, was wir heute hören und lernen, immer kleiner. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass wir hier diese Impulse, dass wir damit starten, dass wir den Heiligen Geist einladen, dass er die Dinge, die heute Morgen für dich persönlich sind, dass die dein Herz berühren sollen, die vielleicht sogar deinen Umgang mit Leid in Frage stellen, dass er dir zeigt, dein Herz weich macht und du berührt wirst. Und deswegen möchte ich mit einem Gebet starten. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein. Wir wissen, du bist hier, ganz gleich, wo wir sind, zu Hause oder hier in der CGM. Wir laden dich ein, dass du unser Herz öffnest, dass wir die Worte hören können und annehmen können, dass wir deine Gegenwart erleben, spüren können, die uns zu den Menschen auch macht, was du dir vorgestellt hast. Dass wir erleben können, wie wir auf Leid reagieren können in einer Art und Weise, die diesem Anspruch, dein Leib zu sein, dein Körper zu sein, eine Einheit zu sein, auch gerecht wird weil wir wissen, es tut uns gut. Wir laden dich ein, dass du heute hier direkt ganz spürbar bei uns bist. Amen. Wenn wir uns das Leben von Jesus, seine Geschichte anschauen, dann sehen wir immer wieder, wie er derjenige ist, der in so vielen Situationen anders reagiert, als wir das tun. Oder in so vielen Situationen anders reagiert, als wir das erwarten, aus unserem eigenen Leben kennen, als die Menschen das erwarten. Er handelt, er spricht, er lebt Beziehungen komplett anders und egal aus welchem Hintergrund, egal mit welchem Leid, egal mit welchen Problemen die Menschen zu ihm kommen, sie erleben, dass sie wahrgenommen werden von ihm. Er geht ganz anders auf sie zu, er nimmt sie ernst. Jesus hört den Leuten zu, er hilft ihnen, er gibt ihnen das, was sie brauchen. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht wenn du das nächste Mal in der Bibel liest, im Neuen Testament liest und die Geschichte dir von Jesus anguckst, dass du einmal auf diese Perspektive achtest, wie geht Jesus mit Menschen um? Was ist ihm wichtig? Was macht er anders als das, was so unsere erste natürliche Reaktion vielleicht wäre, wenn wir mit diesen Menschen konfrontiert werden? Und gerade im Blick auf so diese Perspektive, was macht Jesus mit leidenden Menschen? Da handelt Jesus ganz, ganz anders als die meisten von uns. Jesus wendet sich nämlich immer dem Leidenden zu. Er bleibt stehen. Er nimmt sich Zeit. Er begibt sich auf Augenhöhe. Ich nenne euch ein paar kleine Beispiele. Da ist eine Frau, die seit Jahrzehnten unter schweren Blutungen leidet. Und das bedeutet, dass sie in ihrem religiösen Kontext, also quasi in der Community, in der Gemeinschaft, in der sie lebt, in der sie eigentlich zu Hause sein sollte, ausgeschlossen ist. Einfach nur aus dem Grund, weil sie diese Krankheit von Blutungen hat. Der Kontakt zu ihr und gerade Berührung ist komplett verboten. Und sie ist so quasi aufgrund ihrer Krankheit in ihrem Leben komplett isoliert. Und jetzt macht sich diese Frau mutig auf den Weg. Sie hält diese Spannung des Alleinseins, des Alleineleidens nicht mehr aus. Und sie sucht ganz unerkannt in einer Menge von Leuten die Nähe von Jesus. Und dann tut sie das, was man eigentlich nicht tun darf, was sie nicht tun darf. Sie berührt nämlich Jesus. Sie berührt ihn ganz vorsichtig. Aber Jesus spürt diese Berührung. Er ist aufmerksam. Er nimmt dieses Umfeld um sich herum richtig wahr. Und in allem Trubel, die in dieser Geschichte, wir können das lesen, da ist viel, viel los, wendet er sich ihr zu. Jesus hätte vieles andere tun können. Er hätte einfach sagen können, oh, da hat jemand hier meine Klamotten gezogen, ist mir egal, ich gehe einfach weiter, ich habe ein Ziel, ich will dahin, ich will das erreichen. Aber Jesus ist so aufmerksam, dass er das spürt und sich ihr zuwendet. Er wendet sich dieser Frau zu, er spricht mit ihr und er heilt sie. Oder da ist die Geschichte von dem blinden Bartimäus. Auch Bartimäus ist in der Gesellschaft komplett ausgeschlossen, weil diese religiöse Meinung herrscht, dass Blindheit eine Strafe von Gott für sein oder vielleicht sogar für das Versagen seiner Eltern ist. Und Strafe in diesem Fall von Gott ist gerecht. Ja? Der ist nicht ohne Grund blind, denken die Leute. Er hat das verdient. Und Bartimäus macht sich auf zu Jesus. Er sagt, Jesus, Jesus, hilf mir. Jesus, hier bin ich, bitte hilf mir. Und auch dort könnte Jesus einfach vorbeilaufen, ihn einfach ignorieren. Die Leute um Bartimäus sagen, sei still, der hat keine Zeit für dich. Aber sie kennen Jesus nicht. Jesus hört die Schreie dieses Mannes, diese Hilferufe und er sagt, bring den zu mir her. Und Bartimäus kommt vor Jesus, er sieht ihn nicht, aber er kommt vor ihm und Jesus wendet sich ihm wieder zu. Er sucht das Gespräch mit ihm und Jesus stellt ihm eine wichtige Frage. Er sagt, was möchtest du? Was soll ich dir tun? Was möchtest du, dass ich dir tue? Und in dieser Frage alleine steckt die volle Aufmerksamkeit einem Menschen gegenüber. Er fragt, was möchtest du, dass ich dir tue? Was ist der Wunsch? Wie kannst du mich bewegen? Jesus nimmt diese Person wahr. Was möchtest du gerade? Was brauchst du? Wo ist deine Not? Und Bartimäus sagt es natürlich frei raus. Er sagt, ich will sehen können. Ich will endlich sehen können. Und damit ist so viel mehr verbunden, als einfach nur ein Öffnen seiner Augen, sondern damit ist diese ganze, ja, wieder, das Wiederintegrieren in die Gesellschaft, das Wegnehmen von Schuld, diese Stigmatisierung, all das wird weggenommen in der Heilung von diesem Mann. Und Jesus heilt ihn. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Zachäus. Ein Mann, der sich komplett selbst ins Abseits geschossen hat. Ja? Wirklich jemand, der sein Leid selbst verursacht hat. Er ist ein Betrüger, der seine eigenen Leute bestiehlt, belügt. Er hat Vertrauen komplett verspielt. Da, wo wir vielleicht sagen können, die Leute mit der Krankheit, ja, die sind zu Unrecht isoliert gewesen. Das war alles ein gesellschaftliches Ding. Aber dieser Mann, der hat einfach seine eigenen Leute komplett betrogen. Dem wollte man nicht mehr vertrauen. Ja, der hat gesagt, du, so wie du dein Leben geführt hast, hey, selber schuld. Er ist selber schuld, dass er leidet, ja. Und dann ist er auch noch ziemlich klein. Dafür kann er nichts. Aber Jesus sieht ihn. Und Jesus sucht ihn sogar. Er nimmt ihn wahr. Er geht aktiv auf diesen Mann zu, der in seinem selbstverschuldeten Leid ist. Und er begegnet ihm mit dem, was Zachäus braucht. Er lädt sich nämlich bei ihm ein. Einen Gast zu haben, selbst Gastgeber zu sein, das war für Zachäus komplett undenkbar. Aber Jesus gibt ihm das, was er braucht. Und Zachäus wird aus dieser Begegnung komplett verändert. Und so können wir viele, viele Geschichten lesen und erzählen. Und ich lade euch ein, genau das zu tun. Einmal zu sehen, wie begegnet Jesus mit Menschen, die in Not sind. Aber es wird immer wieder deutlich, Jesus geht auf den Leidenden zu. Er weicht nicht aus. Er geht den Isolierten nicht aus dem Weg. Eigentlich immer passiert genau das Gegenteil. Er sucht die Nähe von Menschen, die ja am Abseits stehen. Und das ist für Jesus nicht immer angenehm. Ja? Also wenn wir denken würden, oh, das ist total easy, ja, Jesus ist halt Jesus. Nein, die Leute um ihn herum verstehen ihn nicht. Sie sagen ihm, hey, wie kannst du dich denn mit diesen Frauen, wie kannst du dich mit Prostituierten treffen? Wieso berührst du die Aussätzigen? Hast du keine Angst, selbst krank zu werden? Der ist vom Teufel, weil er sich mit diesen Menschen abgibt. Dass Jesus sich dem Leid zuwendet, bedeutet, dass Menschen ihn ins Abseits stellen wollen. Dass Menschen sagen, hey, das ist doch nicht normal, wie du damit umgehst. Und so wird Jesus angefeindet, weil es eben nicht das Natürlichste ist, mitzuleiden, da zu sein, auf Menschen zuzugehen, sondern weil es etwas Neues ist. Und selbst seine Jünger sind mit dem Verhalten von Jesus völlig überfordert. Sie verstehen ihn nicht. Sie gehen zwar mit, aber ganz häufig sind sie total irritiert, wie Jesus Leid begegnet. Dass er eben nicht wegsieht, sondern dass er hinsieht. Und mir geht es persönlich so, ich sehe diesen Jesus an, ich lese diese Geschichten von ihm und ich bin fasziniert. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch kann. Ich spüre sofort meine Begrenztheit, ich spüre das Ende meiner Kraft, die wenige Hoffnung, die ich manchmal in schweren Situationen verspüre und lese, Jesus geht auf den Leidenden zu. Und jetzt könnte man ja meinen, die Jünger haben 3 Jahre Zeit, gucken sich das an und die lernen eine ganze Menge von Jesus. Ja? Also sie machen es hinterher genauso wie er. Wenn jemand leidet, leiden die anderen mit. Sie setzen sich dazu, sie sind da. Aber ja, wir sehen, wir beobachten, wie, was passiert, wenn Jesus leidet. Wenn er anfängt, Leid zu spüren, was dann passiert. Diese Schere von Jesus' Umgang mit Leid und wie die Jünger das erleben, wird uns im Leiden von Jesus selbst klar, wie weit das auseinandergeht. Bevor alles losgeht, wir haben gerade das Abendmahl gefeiert, an diesem besonderen Abend sagen die Jünger zu ihm noch, Jesus, egal was passiert, egal was dir passiert, wir sind bei dir, wir verlassen dich nicht. Das kann gar nicht passieren. Petrus, allen voran, er sagt, hey, ich bin immer bei dir, egal was passiert, passiert gar nichts. Aber Jesus weiß, was passiert. Er kennt das Herz der Menschen, er weiß, wie wir eigentlich ticken. Er weiß, dass ihn alle verlassen werden und dass er in seinem Leid komplett alleine sein wird. Und genauso passiert es. Jesus wird gefangen genommen und gefoltert. Und Petrus, einer seiner Ängsten, wendet sich von ihm ab. Er sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Er hat Angst. Er hat Angst, dass in der Nähe zu Jesus, in der Nähe dieses leidenden Jesus, ihm das gleiche Leid widerfährt. Und auch die anderen Jünger sind nicht zu sehen. Wir hören kaum von ihnen. Da sind viele Menschen da, aber Jesus leidet alleine. Er ist auch isoliert. Der, der sich allem Leid, allen Leidenden zugewandt hat, muss jetzt alleine leiden. Jesus weiß, dass das genauso passiert. Und letztlich könnten es die Jünger ja auch wissen. Der Prophet Jesaja sagt, diese Abwesenheit von Menschen, von Freunden, von Gemeinschaft im Leid voraus. Er sagt dieses Alleinsein von Jesus voraus. In Jesaja 53, Vers 4 lesen wir, er nahm unsere Krankheit auf sich, er trug unsere Schmerzen. Hier wird prophetisch von Jesus geredet. Aber wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt worden. Wenn jemand von Gott geächtet, geschlagen, erniedrigt wird, dann darf sich ihm niemand nähern. Genau so sehen das die Leute in diesem Umfeld. Ich habe ganz kurz erzählt von Bartimäus, von dieser Frau, die diese Blutung hatte. Immer da, wenn Gott eine Strafe vollzieht, dann sollen sich alle anderen zurückziehen. Und genau das ist das, wofür Jesus hier gehalten wird. Die Leute ziehen sich zurück. Und Jesus ist allein, er leidet allein, er ist verlassen, er ist isoliert, wie die Menschen, denen er begegnet ist, eins zu eins. Die einzige Ausnahme machen ein paar Frauen, die sich noch am Kreuz da sind. Sie wagen sich zu dem Gekreuzigten, sie weinen um ihn, aber auch sie sind sprachlos. Ich muss sagen, mich bestürzt es total. Mich bestürzt es und ich denke manchmal, was ist das für ein unverständliches Handeln? Ich check das nicht, man müsste doch da sein. Und gleichzeitig sehe ich mich. Ich verstehe die Spannung und die Angst der Freunde von Jesus. Ich will eigentlich nicht weglaufen, aber ich kann auch nicht da sein. Und die Frage ist, wie begegnest du denn Leid? Was bewegt dich, wenn du das Leid, wenn du leidende Menschen siehst, wenn Menschen dir ihr Leid offenbaren, dir sagen, wie es ihnen wirklich geht? Sich vom Leid abzuwenden, ist leider ganz normal. Menschen wenden sich in der Konfrontation mit Leid ab. Das ist einfach, das ist traurig, aber es ist zutiefst menschlich. Und ich vermute, jeder, der schon mal so eine Leiterfahrung gemacht hat, der Leid spürt, hat auch diese Erfahrung gemacht. Dass Menschen sich abwenden. Dass man alleine ist. Dass man sich isoliert fühlt. Und die Frage ist, warum ist das so? Wo kommt das her? Ich habe vorhin damit begonnen, dass doch gerade für uns als Christen, für uns als Kirche so anders sein sollte. Ja, wir feiern das im Abendmahl. Ich habe es vorhin gesagt, das ist ein Bekenntnis zur Gemeinschaft. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Wer, wenn nicht wir, sollte sich den Menschen zuwenden, die leiden? Ich sage es nochmal, ich kenne es von mir selbst. Obwohl ich Pastor bin, obwohl ich diese Situation häufig habe, und ich schäme mich auch dafür, aber in Konfrontation mit Leid gibt es immer wieder diesen Fluchtmoment. Dieses Ding, eigentlich will ich nicht hier sein. Was soll ich sagen? Und ich kann mich dem nicht immer widersetzen. Das tut mir sehr leid und ich will es bekennen. Ich brauche Unterstützung. Und ich stelle mir die Frage, was steckt dahinter? Vielleicht kennst du das. Am Beispiel von Petrus wird es ganz deutlich, was Therapeuten auch in der aktuellen Forschung bestätigen. In der Konfrontation mit Leid erleben die meisten Menschen eine unbewusste Angst. Unbewusst deswegen, weil wir sie meistens nicht so verbalisieren können, ja? Oder wir können sie nicht benennen. Viel zu schnell würde dann unser Verstand einschreiten und uns 1000 weitere Gründe nennen, warum wir gerade nicht mit dieser leidenden Person umgehen müssen. Hier mal ein paar Gründe. Wie gesagt, ich kenne diese Gründe selbst. Warum man sich nicht Leidenden zuwendet, ja? Ich weiß gar nicht, was ich dann sagen soll. Oder wir kennen uns doch gar nicht so gut. Ist das nicht viel zu persönlich, wenn ich jetzt da hingehe? Oder da sind bestimmt andere, die sich jetzt um diese Person kümmern. Was macht das denn für einen Unterschied, wenn ich jetzt da hingehe noch und da bin? Ey, gerade habe ich wirklich leider keine Zeit. Vielleicht hörst du mal in dich herein und kennst die Gründe, die dich bewegen. Die Gründe, die du kennst. Aber letztlich ist es Angst. Und Therapeuten lokalisieren diese Angst an einer Stelle, dass ich in der Begegnung mit Leid befürchte, dass ich dieses Leid in der Begegnung selbst anziehe. Und im Petrus-Fall ist das ganz deutlich. Die Leute sagen es ihm ja schon, du gehörst doch zu Jesus. Wenn er sich jetzt zu ihm stellt, wenn er jetzt mit ihm Leid aushält, dann läuft er Gefahr, dass er auch leiden muss. Dass ihm genau das Gleiche passiert. Und damit ich diese Angst nicht spüren muss, suche ich einen Ausweg. Ich rechtfertige mich selber, warum ich nicht da bin, warum ich das nicht kann. Und dann kommen all diese Gründe. Aber unsere Abwesenheit ruft auch etwas in der leidenden Person hervor. Unsere Unsicherheit bewirkt etwas, bewirkt vielleicht den Gedanken im Leidenden zu sagen, hey, was ist falsch mit mir? Warum ist niemand hier? Und dann können die Gedanken kommen. Es ist meine Schuld, dass niemand hier ist. Oder vielleicht in der Spitze, das Leid ist sogar meine Schuld. Ich bin daran schuld. Egal, ob das Krankheit, Schicksal, Tod ist, Gewalt. Und so wird Alleinsein zur kompletten Isolation. Der Leidende fühlt Schuld. Und als Betroffener sich sogar vielleicht doppelt geschlagen. Und das ist doch eigentlich das Worst-Case-Szenario. Das doppelt geschlagen sein, das Alleine sein. Und wenn wir Jesus anschauen, sehen wir, unser Auftrag als Kirche ist eben nicht wegzusehen. Der Auftrag, bei Leidenden zu sein, der bleibt bestehen. Das ist das, was Jesus gelebt hat. Das ist die Hoffnung, die er gebracht hat. Und wie kommen wir dahin? Was können wir heute tun? Was kannst du heute mitnehmen? Ich glaube, ein erster Schritt ist es, und das ist ein super, super wichtiger Schritt für uns, für mich, ist, dass wir uns bewusst werden, dass unsere Unsicherheit da ist. Diese Unsicherheit, sich mit Leid nicht unbedingt konfrontieren zu wollen, die ist natürlich. Und ich muss es wahrnehmen. Ich muss mir zugestehen zu sagen, ja, da ist Unsicherheit. Ich fühle mich da nicht wohl. Und wenn das sichtbar wird, wenn wir uns nicht mehr dafür verdammen, am Ideal zu scheitern, dann kann ich erkennen, ich bin unsicher, auch wenn Menschen oder wenn andere Menschen um mich herum leiden. Aber in diesem Moment mache ich die Augen auf und ich sage, okay, ich nehme diese Unsicherheit wahr, aber ich will mich von dieser Unsicherheit nicht leiten lassen. Ich sehe es. Und dieses Sehen, das Nicht-Wegsehen, hilft uns, den Auftrag von Kirche mitzuleiden, ein Ort für Gebrochene zu sein, die hier gesund werden können, wieder wahrzunehmen. Bei Kirche und auch bei CGM geht es nicht um eine High-Performance-Kirche. Es geht nicht darum, dass alles so möglichst glatt läuft und total easy ist und man sagt, oh ey, hier ist ja alles super organisiert. Bei Kirche geht es um einen Ort von Beziehung. Und die Bilder, die uns im Neuen Testament von Kirche gemalt werden, zeigen auch, hier ist jeder gemeint. Nicht nur der Pastor, nicht nur die Leute aus dem Besuchsdienst oder Seelsorgedienst, sondern jeder ist gemeint. Du bist gemeint. Das ist Kirche. Du bist Kirche. Und das Beispiel von Jesus zeigt, dass die Attraktivität oder seine Attraktivität darin liegt, dass er sich Menschen zugewandt hat und Menschen sich danach geliebt fühlen. Jesus liebt die Menschen unabhängig von ihren Umständen, Krankheiten, Ängsten. Und deswegen möchte ich euch ganz praktische Tipps geben. Was kannst du tun, wenn du mit jemandem sprichst? Das allererste ist, hör zu und sei da. Du brauchst gar nicht so viel zu sagen, wenn du mit Menschen zusammen bist, die leiden. Viel wichtiger ist es, dass du da bist, dass du zuhörst, dass du aushältst, vielleicht schweigst. Du darfst auch aussprechen, wie du dich gerade fühlst. Sag, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du kannst mitfühlen und fragen, was macht dieses Leid gerade mit dir? Wie geht's dir? Hey, und du darfst Emotionen zeigen. Du darfst sagen, was es mit dir macht. So ganz einfache Fragen, die du fragen darfst. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie es dir wohl geht. Wie geht's dir? Aber das Zentrale ist, komm aus dem Schweigen raus. Komm aus diesem Nicht-Dasein heraus. Wenn wir diesen Auftrag annehmen, dann können wir hier eine Atmosphäre in der Kirche erleben, in der Gebrochenheit sein darf. In der jemand, der Zerbruch und Leiden erlebt, sich nicht isoliert fühlt. In der Menschen angenommen sind. Und ich wünsche mir so, dass wir diesen Kontext hier schaffen können, dass wir das mitbekommen. Dass die Frage, wie geht es dir, dass wir die stellen können und dann auch aushalten, dass der andere ehrlich ist. Dass das in Connect-Gruppen stattfinden kann. Dass wir dort miteinander aushalten. Nochmal, Petrus hat das nicht ausgehalten. Im Leid von Jesus war er nicht da. Aber dieser Mann wurde verändert. Wir lesen, dass die Kirche nach Pfingsten einen Schwerpunkt hatte, sich um Waisen und Witwen zu kümmern. Wie wird man Waise oder wie wird man Witwe? Du wirst es durch selbst und hart erfahrenes Leid. Du wirst es dadurch, dass in deinem direkten Umfeld ein geliebter Mensch verloren gegangen ist. Waisen und Witwen sind das quasi das Symbol dafür, dass du tiefes Leid in deinem Leben schon erfahren hast. Und nachdem die Christen mit dem Heiligen Geist, mit dem Tröster erfüllt wurden, waren sie plötzlich in der Lage, für Leidende da zu sein. Aus dieser Erfüllung war neues Leben möglich. Und so wird Petrus zu jemandem, der weggerannt ist, zu jemandem, der sich hinwendet und der andere Leute ermutigen kann, sich diesem Leid hinzuwenden. Und der Heilige Geist ist auch heute noch die zentrale Hoffnung für uns als Kirche. Im Leid, aber auch in der Begleitung von Leiden. Und wie kann ich das erleben? Streck dich nach ihm aus. Sag ihm, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Unsicherheit umgehen soll, aber ich brauche deine Gegenwart. Bevor du vielleicht jemanden anrufst, nimm dir diese 5 Sekunden, 10 Sekunden Zeit und sagst so, Heiliger Geist, ich rufe dir jetzt an, ich frage jetzt gleich, wie es der anderen Person geht. Ich weiß, eigentlich geht es ihr nicht gut, aber ich brauche einfach deine Gegenwart. Und der Tröster kommt und erfüllt dich. Aus ihm kommt die Kraft, aus ihm kommen die Impulse, die wir selber nicht haben. Aus ihm kommt der Gedanke, vielleicht jemanden zu besuchen, jemanden anzurufen, jemandem zu helfen, für jemanden zu beten, dass er gesund wird, nachzufragen. Wenn du sprachlos bist, frag ihn doch, was du sagen sollst. Eine Gemeinschaft zu sein, die den Heiligen Geist im Mittelpunkt hat, das ist unsere Hoffnung. Und zuletzt noch ein Trost für dich, wenn du gerade Leid erfährst, wenn du dich gerade alleine fühlst, wenn du diese Einsamkeit vielleicht gerade erlebst, weil du nicht weißt, wie soll ich das mit jemandem teilen? Psalm 34, Vers 19 beschreibt, wie Gott, was Gott dir sagen möchte. Er sagt, der Herr ist nahe denen, deren Herz zerbrochen ist. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gott ist ein Gott, der Leiden kennt. Und Gott ist ein Gott, der sich für Leid und Leidende entscheidet, der den Leidenden aufsucht. Er ist dir nahe. Gott ist dir nahe. Und das Leid von Jesus kann dein Trost sein. Wenn er das sagt, er ist dem Leidenden nahe, dann weiß er, wovon er spricht. Er hat selbst gelitten. Er hat dieses Schweigen, er hat die Abwesenheit erlebt. Er hat das Alleinsein erlebt. Und so wird Jesus zum Beistand im Leid. Da, wo Menschen fehlgehen, da, wo Menschen an dir versagen, vielleicht gerade in der Kirche, da kann er dich verstehen. Er ist dein Freund in deiner Situation. Ich möchte jetzt zum Abschluss beten. Ich möchte dich einladen, dass du dein Herz nochmal öffnest, den Heiligen Geist bewusst einzuladen in deine Situation. Dass er dich vielleicht auf der einen Seite, wenn du als eine Person bist, die mit Leid konfrontiert wird, mit dem Leid von anderen konfrontiert wird, dass du diesen Trost erlebst. Gleichzeitig möchte ich für dich beten, wenn du dieses Leid, diese Isolation, dieses Alleinsein spürst, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Heiliger Geist, ich möchte dir Danke sagen für deine Gegenwart hier. Zu Beginn haben wir dich eingeladen, dass du zu uns sprichst, dass du unser Herz berührst. Und jetzt wenden wir uns erneut dir zu und sagen dir, wir brauchen deine Gegenwart. Ich möchte jetzt bitten für jeden Einzelnen, der diese Spannung in sich selber spürt, zu sagen, dass wenn wir mit Menschen konfrontiert sind oder Menschen nachfragen, denen es nicht gut geht, die leiden, die sich alleine fühlen und wir vielleicht Fluchtimpulse spüren oder ja, einfach uns innerlich rechtfertigen, zu sagen, ah, okay, wir müssen irgendwas anderes machen und wir haben nicht die Kraft, dort zu helfen. Ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und uns erfüllst. Dass deine Gegenwart die Veränderung bringt. Durch das, was du getan hast, hast du einen Petrus von jemandem, der weggelaufen ist, zu jemandem gemacht, der sich hingewandt hat, der nicht mehr weggeschaut hat. Heiliger Geist, und ich bete für alle Leute hier, die zuschauen oder hier sind, die gerade dieses Leid selber spüren, die sich isoliert fühlen, die sich alleine fühlen. Du bist der Tröster. Du hast dich dem Leid selbst ausgeliefert in Jesus Christus. Du hast es selber erlebt und gespürt, was es bedeutet, ganz am Rand zu stehen, ausgeschlossen zu sein, von Freunden verlassen. Und ich bete, dass deine Gegenwart jetzt jeden erfüllt, der eben in dieser Situation ist. Und dass du Trost und Frieden und Wiederherstellung schenkst. Und letztlich bete ich für uns als Gemeinde und für die anderen Gemeinden in dieser Stadt, in diesem Land, dass wir diesen Auftrag für Kirche, ein Ort zu sein, an dem Menschen wiederhergestellt werden, an dem echte Gemeinschaft ist, an dem ja jeder mitleidet, dass wir das erfahren und sehen, was das für ein Segen ist, in deiner, ja, eben dieser Gemeinschaft zu leben. In deinem Namen. Amen.